Ich möchte euch alle grüßen, auch ganz herzlich von unserer Gemeinde in Almersbach. Ich freue mich, hier zu sein. Tatsächlich so ein bisschen Heimspiel, also gefühlt, weil ich bin des Öfteren mal im Treff 18, also zwei, dreimal im Jahr. Weiß nicht, genau, mein großer Bruder, der Rainer, der weiß es besser. Aber des Öfteren bin ich dann eben hier in den Räumlichkeiten. Ich habe schon gesagt, wenn ich hier reinlaufe, ist eigentlich schon fast ein Gefühl wie daheim. Von dem her danke, dass ich hier sein darf. Heute Morgen, also wir pflegen das so als Familie, nach einem gemeinsamen Frühstück vielleicht ganz kurz zu beten. Ich weiß nicht, ob man das hinkriegt mit Kindern, aber das ist manchmal ziemlich herausfordernd. Aber ich probiere das immer und dann sonntags ist mir besonders wichtig, weil für mich sind Kinder die Geheimwaffe. Okay? Also in der Bibel heißt ja irgendwo, dass die spezielle Zugänge haben und die Engel, ne? Besonders über die Kinder. Und ich hoffe immer, wenn die Kinder beten, dass dann Gott wirklich genau zuhört. Und ich versuche dann, Gott so ein bisschen zu manipulieren und zu sagen, bitte segne es ganz besonders. Und ich habe gesagt, ich bin heute bei den Liebenzellern. Und dann betet einer meiner Kinder und segne auch den Papa, der heute bei den Liebeszellern ist. Also vielleicht, falls eine Namensänderung sucht, ich fand das richtig cool. Liebeszellern, okay. Also heute Morgen bin ich dankbar, hier zu sein. Und ich habe wirklich das spannende Thema Fundament des Glaubens. Psalm 119 war ja mit eingeblendet als der Leitvers für heute, aber da möchte ich gar nicht hingehen, das dürft ihr selber lesen, weil das Fundament des Glaubens tatsächlich, wenn es ist, dass Gott treu ist, denke ich, müssen wir uns darüber unterhalten, was ist denn wirklich das Fundament unseres Glaubens? Wie bei jedem Haus oder bei jeder Konstruktion, wenn das Fundament schlampig ist, ist das, was draufgebaut wird, auf Zeit hin nicht gut. Das heißt also, wenn unser Fundament in unserem Glauben wackelig ist, dann ist alles, was da draufgebaut wird, alles, alle Worte Jesu, die ganze Bibel, alles das, womit wir groß geworden sind, wenn das Fundament wackelt, wackelt es da oben noch viel mehr. Und dann im Laufe des Lebens kann es passieren, dass zum Beispiel an Weihnachten und an Ostern und an andere Events, wo dann andere zusammenkommen, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, also zweimal im Jahr, dann kommen solche Gedanken auf wie, ist es eigentlich nur ein Märchen? Ist es eine Einbildung? Ist es nur ein Ersatz für einen Buddhismus oder einen Islam oder Hinduismus? Worin können wir wirklich fest sein, dass wir das richtige Fundament haben? Gestern Abend, ich habe so zweimal im Jahr ungefähr, maximal dreimal, habe ich einen Buddy-Abend. Wisst ihr, was Buddy heißt? Das kommt von Bud Spencer. Okay, also meine Generation ist mit Bud Spencer groß geworden. Und ich liebe Bud Spencer-Filme. Und wir haben zwei Jungs in der Gemeinde, sind viel jünger und die lieben auch den Bud Spencer. Und zu Geburtstag schicken wir uns immer so Bud Spencer-Gifts, ja. Und wir machen dann zweimal im Jahr ungefähr, machen wir so einen Buddy-Abend. Und da kochen wir einen Topf voll Bohnen und wir essen dann Bohnen und gucken uns einen Buddy-Film an. Und gestern Abend waren wir dort und dann kam ein Gespräch auf und dann fragt mich einer der Teens, fragt mich, sag mal Sascha, gab es so einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du mal gezweifelt hast am Glauben? Dann habe ich gesagt, natürlich. Aber ich habe gesagt, das hat mir so gut getan. Weil ich dann fragen musste, warum glaube ich eigentlich? Weil Mama und Papa es glauben? Oder weil die Oma es glaubt? Oder weil ich es einfach nur cool finde? Warum glaube ich wirklich, was ich glaube? Und es hat mich dazu bewegt, damals als junger Mann, tiefer zu gehen und zu graben. Ich wollte wissen, warum glaube ich eigentlich, was ich glaube? Auf was steht wirklich mein Glaube? Und ihr kennt ja oft so diese Sprüche, wenn man dann miteinander in Diskussion ist über den Glaube und einer sagt, ja, warum ist das denn so? Und die plausibelste die Antwort, die ich meistens gehört habe in der Jugendzeit, war, ja, weil es in der Bibel steht. Aber die Antwort hat mir gar nicht gefallen. Weil was ist, wenn ich nicht wirklich an die Bibel glaube? Was macht es denn mit meinem Fundament? So, also ihr merkt schon, ich provoziere ein bisschen und ich möchte euch mehr provozieren. Ich möchte, dass wir heute herauslaufen und wissen, auf was unser Glaube wirklich fundiert ist. Und ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Spoiler. Oh, halt, das ist mein Fehler. Sorry, ich muss das Ding hier anmachen. Ich habe ganz kurze Fingernägel. Okay, jetzt muss es gehen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das Bild erkennen könnt. Das ist quasi ein Bild aus der Grabkammer Jesu raus. Okay? Und wir sehen hier, das Schild, Fundament des Glaubens, ist tatsächlich die Auferstehung. Die leibhaftige Auferstehung Jesu ist das Fundament des christlichen Glaubens. Und ich will uns heute Morgen da hineinnehmen und absolut mit Paulus' Worte jetzt gleich uns herausfordern. Glauben wir wirklich? Auf was steht wirklich unser Glaubenswerk? Das Fundament des christlichen Glaubens, das absolute Fundament des christlichen Glaubens, ist die Auferstehung. Wenn wir daran wackeln in unserem Glaubensleben, wackelt alles in unserem Glaubensleben. Jetzt passt auf. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einer Reisegruppe, die in Israel unterwegs war, im Heiligen Land. Okay? Also ich durfte dort 7 Jahre lang leben als Kind. Und da haben wir schon verrückte Reisegruppen erlebt, weil das sind alles so Pseudo-Fromm. Okay? So. Und diese Reisegruppe war dort unterwegs und in der Reisegruppe ist eine leider verstorben. Das war die Schwiegermutter vom Reiseleiter. Und dann war natürlich das Thema da und wer sich da ein bisschen auskennt im Orient, die handeln gerne. Dann kam es zu Verhandlungen, die haben gesagt, hey, weißt du was, lass doch deine Schwiegermutter hier im Heiligen Land begraben sein. Du kriegst auch einen speziellen Preis, wir haben Mitleid, wir machen einen guten Preis für dich, du bist unser Freund. Auf jeden Fall, wir beerdigen deine Schwiegermutter hier und dann, du kriegst einen Spezialpreis, 500 Euro die Beerdigung. Mein Schwabeherz natürlich würde sagen, sofort, okay. Aber er hat gesagt, nein, die Schwiegermutter kommt nach Deutschland. Ich sagte, ja, warum, sind Sie verrückt? Sagte, nein, nein, aber in Deutschland kostet es 10.000 Euro. Sagte, mir egal, was kostet, die kommt nach Deutschland. Sagte, ja, warum? Ja, weil vor 2.000 Jahren ist hier einer beerdigt worden, der ist nach 3 Tagen auferstanden. Das Risiko geht nicht ein. die Auferstehungsfrage, wenn die Schwiegermutter jetzt da ist, dann gut. Liebt sie, okay? Nein, nein, Gott sei Dank, gut, die Schwiegermutter. Die Auferstehungsfrage scheidet Geister. Auch im christlichen Kontext und besonders im christlichen Kontext. Besonders heute erlebe ich immer wieder, wenn es um die leibhaftige Auferstehung geht, scheinen sich die Geister. Jetzt, Paulus vor über 2000 Jahren war mit derselben Frage konfrontiert worden. Eine Gemeinde in Korinth hatte daran gezweifelt, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist. Jetzt passt auf, er sagt hier, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Das Wort nichtig heißt nichts, gar nichts. Es ist wie Luft, sinnlos. So seid ihr noch in euren Sünden. Stell mal vor, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst, dann gibt es keine Vergebung deiner Sünden. Dann heißt es also, sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Stell dir das mal vor. Wenn in deinem Glaubensleben, und ich möchte euch heute Material geben, wo ihr drüber nachdenkt, und ich kenne diese Strecke, des Zweifelns, ist es wirklich so? Und ich möchte euch da was in die Hand geben, was mir brutal viel geholfen hat und wo mir auch hilft in der Argumentation, wenn es um die Glaubensverteidigung geht, wenn es in der Apologetik geht, wenn Menschen mich konfrontieren, warum glaubst du das wirklich? In den wenigsten Fällen sage ich, weil es in der Bibel steht. Und ich möchte heute was an die Hand geben, wo ich glaube einfach, das wird euch helfen. Und wenn ihr noch tiefer graben wollt, dann macht es bitte, weil das ist so gut, das ist so gut. Und ich gebe euch 3 Hauptgründe, warum ich davon überzeugt bin, dass Jesus absolut auferstanden ist, leibhaftig. Okay? So, wir fangen mal an. Also faktisch gesehen ist so, der erste Punkt ist historisch gesehen. Historisch, also die Historiker unter euch oder die Hobbyhistoriker, die wissen das. Historik ist ein Riesengebiet, wo man sehr wenig Material hat. 95% der Historie haben wir nicht schriftlich. Gibt es nicht. Entweder ist verbrannt worden, vernichtet worden, nicht gefunden worden. Haben wir nicht. Historisch gesehen sind wir ganz schwach aufgestellt, was die Urzeiten angeht, was die Jahrhunderte vor uns angehen. Weil wir es einfach nicht haben, 95%. Und das ist manchmal so mager, dass man mit einem einzigen Schriftstück auskommen muss. Nur mal als Beispiel, Alexander der Große, 340 rum vor Christus, gelebt. Über ihn gibt es eine Abschrift, 140 nach Christus. Eine. Und das ist für Historiker Hammer. Okay? So. Zum Beispiel, was ich auch interessant finde, persische Kriege. Über die persische Kriege wissen wir nur von einem Historiker, der 70 Jahre danach gelebt hat, Herodotus. Herodotus war der Historiker, der über die persische Kriege, also zur Zeit Daniels, ihr kennt Daniel in der Löwengrube und so, ne? Diese Zeit, Da haben wir einen Historiker. So. Wir haben, wenn wir über die Historik unseres Glaubens leben, ich kann euch gar nicht sagen, wir sind wie ein Berg, Mount Everest, im Vergleich zu dem Rest. Und das ist jetzt nicht nur irgendwann, weil ich überzeugter Christ bin, sondern das möchte ich euch wirklich an die Hand geben zu prüfen. Fangen wir mal an. Der historische Jesus, also Jesus als Charakter, als Person, gab es denn wirklich, wird dir heute einen ernsthaften Wissenschaftler und Historiker heute nicht mehr in Frage stellen. Warum? Wir haben über 30 außerbiblischen Quellen, die das bezeugen. Ich bringe euch mal nur ein paar mit, okay? Also außerbiblische Quellen zwischen 70 nach Christus und 160 nach Christus, also die ganz nah dran sind. Da heißt zum Beispiel die römische Quellen, Tacitus, Plinius, der Jüngere, Sueton, das sind nur die römische Quellen. Jüdische Quellen, Flavius, Josephus, wahrscheinlich der bekannteste, der babylonische Talmud, christliche Quellen, die Dache, Clemens von Rom, Ignatius, ihr könnt es selber lesen hier vorne, okay? Könnt ihr auch schon ein Handy, wenn ihr es nachprüfen wollt, einfach gucken. Das sind über 30 außerbiblische, ich habe nicht alle aufgeführt, gibt es über den historischen Jesus. Also, sind wir uns mal einig, Jesus gab es als Person. Die berichten alle über diesen Jesus. Jesus gibt es. Jetzt ist aber die Frage natürlich, wenn es um unseren Glauben geht, wie ist denn das Neue Testament aufgestellt? Kann ich dem vertrauen, was im Neuen Testament überliefert ist? Und ich habe euch jetzt die Beispiele gegeben von Alexander dem Großen. Ich habe dir die persische Kriege. Ich habe mal so die bekannteste. Wer von euch kennt noch Asterix und Obelix aus der Kinderzeit? Ja? Kennt ihr? Okay. Wie hieß denn da der römische Herr? Wie hieß der? Julius Caesar. Okay. Ave Julius. Okay, also der Julius Caesar. Und jetzt passt mal auf. Ich habe euch mal eine Auflistung gebracht. Einfach nur im Vergleich, damit ihr mal ein Gefühl bekommt, dass ihr nicht sagt, weil es in der Bibel steht. Sondern hier Julius Gaius Caesar, 100 bis 44 vor Christus. Da gibt es ja die Berichte über die gallischen Kriege, okay? Jetzt passt mal auf, früheste Abschrift, die man gefunden hat, die früheste Abschrift, die über die gallischen Kriege berichtet, ist 900 nach Christus. Wir reden hier von einer Zeitspanne von 950 Jahren. Und wir haben 10 Abschriften gefunden, wovon 6 Stück Kopien sind, okay? Und das ist für Historiker der Hammer. Aber wir reden hier von Zeitspannen von 950 Jahren. Bei Plato ist noch krasser. Also der hat ja um die 400 vor Christus gelebt und dann 900 nach Christus, früheste Abschrift, 1200 Jahre dazwischen, was der Plato angeblich gesagt und geglaubt hat. 7 Abschriften. Jetzt kommen wir mal zum Neuen Testament. Und ich habe euch nur ein paar rausgepickt, einfach so die bekanntesten. Johannesevangelium. Johannesevangelium ist wahrscheinlich die späteste Evangelium, was geschrieben wurde. Ich bin sehr viel konservativer wie das, was hier draufsteht, aber sei es drum, einfach um das Beispiel klar zu machen, 80 bis 90 nach Christus. Die früheste Abschrift hat man 125 nach Christus datiert. Und davon gibt es also 28 Stück. Und wir reden hier mal nicht mal von einer Generation, also 45 Jahre Spanne. Für einen Historiker, das wäre eine Goldgrube. Das ist was, das findest du nicht, okay? Dann die Offenbarung, ihr könnt es hinter selber lesen, 55 Jahre Zeitspanne, Lukas Evangelium, 90 Jahre, Römerbrief, 150 Jahre, also und wir haben massig an Dingen. Ich habe es heute Morgen extra nochmal nachgeguckt, was aktuell die Zahl ist. Wir haben fast 6.000, okay, über 5.900 Majuskeln, für die Leute, die es halt mal gut nachgucken wollen, und sonstige Schriften übers Neue Testament, fast 6.000 Stück. Wenn dich einer fragt, warum glaubst du ans Neue Testament? Nicht, weil es in der Bibel steht, weil wir 6.000 Zeugen haben. 6.000 Belege, 6.000 Abschriften. Das ist der Hammer. Für einen Historiker unbeschreiblich, nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Es gibt aus der Antikzeit nichts, was so schwer im Beweislast ist, wie das Neue Testament. Einfach, dass ihr mal gehört habt. Wir laufen rum manchmal und denken, oh, sind wir gleich? Nein. Gott hat uns nicht irgendwie da ohne irgendwas gelassen. Er beweist sich dermaßen, nicht bloß durch Logik, durch Belege. Okay, so. Also, das heißt, historisch gesehen sind wir sehr gut aufgestellt, was die Glaubhaftigkeit angeht. Das zweite Argument für mich ist der Unglaube der eigenen Jünger. Ich gebe euch mal 2 Beispiele. Also, In der Mythik, also in der, wenn jemand was Mystisches schreibt oder eine Heldengeschichte erfindet, okay? Ist ja ganz oft in der Geschichtsschreibung, dass dann irgend so ein Held hervor... Herkules, nehmen wir Herkules, okay. Die Geschichten über Herkules, die sind ja Jahrhunderte später aufgeschrieben worden. Da gibt es keine Zeitzeugen. Und in der Forschung ist es so, du brauchst mindestens 80, also Minimum 80 Jahre, um sowas schreiben zu können, damit es keine Zeugen mehr gibt. Damit der Held bleibt. Okay? Nicht, dass einer sagt, das war ganz anders. Nein, nein, das braucht man. Okay, das heißt also, wenn es zur Bibel kommt, das würde niemals einer so schreiben, wenn er eine Geschichte erfinden würde. Wenn er eine Heldengeschichte erfinden würde. Niemals. Warum? Weil es ungläubige Jünger gab, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren und keiner, nicht einer von den Jüngern, hat an die Auferstehung von Jesus geglaubt. Ich zeige es euch hier mal. Da heißt nämlich, als die Mädels zurückkamen, also die Damen, die beim Grab waren und das leere Grab gefunden haben und Jesus gesprochen haben, die kamen zurück und sagten es seinen Jüngern. Das heißt hier, und ihre Worte kamen den anderen Jüngern vor wie ein Märchen, okay? Und sie glaubten ihnen nicht. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude, und das war da, als Jesus dann plötzlich im Raum war, ihr kennt die Geschichte, und dann tritt Jesus in den Raum, und sie immer noch glaubten und sich wunderten, sprach Jesus zu ihnen, habt ihr etwas zu essen da? Okay? Der muss erstmal hier einen Burger bestellen, einen Fischburger, damit die Leute glauben, dass er da ist. Seine eigene Jungs, seine eigene Mädels, die er 3 Jahre lang begleitet hat, die glauben es nicht. Danach aber offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt haben. Merkt ihr, die eigene Jünger. Niemals würde jemand, der eine Heldengeschichte schreibt, diese Peinlichkeit reinschreiben, dass sie selber nicht geglaubt haben. So. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart. Zeit und Augenzeugen. Zeit und Augenzeugen. Gehören natürlich die Jünger dazu, aber Fair Play, die gehören ja zum Team. Okay? So. Wir fangen trotzdem bei ihnen mal an. Und zwar auch im Korintherbrief. Da heißt es nämlich hier, 1. Korinther 15,5, Paulus ist immer noch am Diskutieren wegen der Auferstehung und seine Beweisführung, er hat es natürlich gut, er schreibt in einer Zeit, weil der Korintherbrief ist wahrscheinlich der Brief, der als erstes im Neuen Testament geschrieben wurde. Also der ist sehr, sehr frisch, okay? Er ist ganz nah dran und er schreibt hier Folgendes. Er sagt hier, und dass Jesus dem Kephas, das ist aramäisch für Stein, das heißt Petrus, dem Petrus erschienen ist, danach den 12. Danach ist er über 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Er sagt, ihr zweifelt in Korinth. Mietet einen Bus, fahrt nach Jerusalem und fragt die Leute, die leben heute noch. Die können es euch alle sagen. Okay? Also er schreibt in einer Zeit, wo viele, die Jesus leibhaftig gesehen haben nach der Auferstehung, sagen, fragt sie doch, fahrt hin, prüft selber. Also etliche aber sind auch entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, das ist ganz wichtig, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, dem Paulus. Jetzt, Jakobus, wer war der Jakobus? Ja, ich höre gar nichts. Der Bruder, stell dir das mal vor. Also für mich, ich sage das in Almersprache immer wieder, für mich der größte Beweis, dass Jesus auferstanden ist, ist, dass sein Bruder, der mit Jesus groß geworden ist, ihn Herr und Meister nennt. Und sogar sein Leben für ihn lässt. Wenn mein Bruder zu mir Herr und Meister sagen würde, okay, ihr kapiert's, der ist mit ihm groß, der hat keine Sekunde an Jesus geglaubt. Müssen wir das Neue Testament? Erst nach der Auferstehung, der ist ja dem Bruder, seinem Halbbruder, mit dem er groß geworden ist, erschienen. Und er wurde zur Leitfigur in der Gemeinde in Jerusalem. Und er wurde nachher getötet, und hat es nicht geleugnet. Er hat gesagt, mein Bruder ist Gott, ist auferstanden. Versteht ihr? Sein Bruder ist der Zeuge. Dann der Paulus. Wer war denn Paulus? Paulus war einer, der Jesus gehasst hat. Er hat die Christen verfolgt, weil sie gesagt haben, Jesus ist auferstanden. Und er wollte die ausradieren. Und er sagt, mir ist der auferstandene Jesus persönlich erschienen. Also ich finde, das sind gute Zeugen. Aber gehen wir mal weiter. Die Soldaten am Grab. Das sind Leute, die haben mit dem Glauben gar nichts zu tun. Die haben mit den Jesus-Freaks gar nichts zu tun. Okay? Jetzt, was ist der Hintergrund? Die Soldaten am Grab, die wurden ja abbestellt, um quasi eine Nacht auf die Grabkammer aufzupassen. Damit das ja nicht passiert, was Jesus vorausgesagt hat. Und jetzt nochmal, wer nicht daran geglaubt hat, waren ja die Jünger. Wer aber Jesus gut zugehört hat, war wer? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die, die Jesus unbedingt loswerden wollten. Und die hörten genau zu und die haben gesagt, ja Mensch, wenn der wirklich am dritten Tag fehlt, dann wird alles danach viel schlimmer werden, weil wenn jemand vom Tod aufersteht, wo er es voraussagt, dann stimmt alles, was er vorher gesagt und gelehrt hat. Und dann stimmt auch alles, was noch kommen wird. Okay? Das ist für uns ganz wichtig. Wenn der Tod besiegt ist, wenn die Auferstehung stimmt, stimmt alles, was Gott sagt, zu 100%. Und sie wussten das. Sie wussten, wenn Jesus, und sie sagen es im O-Ton, sie sagen, dann wird, sie nennen es Betrug, noch viel schlimmer sein, wenn der Leichnam fehlt. Und sie bestellen beim Pilatus eine römische Wache. Jetzt, ich muss das immer mal wieder erklären, damit wir das checken. Weil manchmal, ich weiß nicht, wer von euch schon mal so eine Nachtschicht mitgemacht hat auf irgendeinem Camp oder Freizeit, das ist ziemlich hart, ne? So eine Nacht durchhalten. Also ich habe es nicht durchgehalten, ich bin im Stehen eingeschlafen auf dem Auto, so. Ich habe es nicht durchgehalten. Aber die Jungs, die hatten damit kein Problem. Die Soldaten, die hier abbestellt wurden, also eine Nachtschicht Soldaten bestand mindestens aus 16 Soldaten, die sich alle 3 bis 4 Stunden abgewechselt haben. Das heißt also, die waren immer ganz frisch. Warum war das so? Die Jungs, die haben mit ihrem Leben gehaftet. Wortwörtlich mit ihrem Leben. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, da gibt es eine Begebenheit, wo Petrus im Gefängnis ist und ein Engel holt ihn raus. Die Wächter, die dafür verantwortlich waren, die wurden hingerichtet, weil Petrus fehlte. Jeder wusste, ein römischer Soldat wird mit seinem Leben kämpfen, bevor das fehlt auf das, was er aufpassen muss. Und diese mindestens 4 Soldaten waren immer frisch, waren immer auf der Hut. Also wir reden hier von einer ungefähr, ich schätze mal so 16 Soldaten insgesamt, die hier quasi die Schicht hatten. Und dann, was man auch wissen muss, wenn ein römischer Auftrag kommt zur Bewachung von einer Kammer, dann gibt es ein Protokoll. In andere Worte, es gibt einen festen Ablauf, wie quasi vorgegangen werden muss. Was sie machen, ist, sie machen die Grabkammer auf, also wissen, Jesus lag drin, sie haben den Stein weggenommen, sind reingegangen und haben alles genau untersucht. Wer da liegt, was da ist, haben es protokolliert. Dann wird der Stein zugemacht und dann wird er versiegelt. Ist ein versiegelter Stein. Versiegelung heißt bei den Römern, die spannen quasi dicke Seile über den Stein rechts und links und hauen quasi so Nägel in die Wand, so dass es sind. Und dann wird in der Mitte ein Wachssiegel draufgedrückt auf diesen Stein. So dass man beweisen kann, da war niemand dran. Okay? Das ist ganz wichtig. Das heißt, da ist ein fetter Wachssiegel drauf und die Kammer ist zu und dann werden die Soldaten, weil sie kriegen ja den Auftrag, das lesen wir nachher, so gut wie es geht zu bewachen. Das war das Optimum. Und jetzt stehen die Soldaten da und wir lesen es mal und siehe, es geschah, am Sonntagmorgen, ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein vom Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und der Gewand weiß wie Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Okay? Jetzt, ich habe eine blühende Fantasie, weil ich viel mit Comics groß geworden bin. Und ich liebe das, einfach mir vorzustellen, wie die da liegen. Okay? Und die Mädels kommen ja, okay, die sind ja auf dem Weg dorthin. Ihr müsst es unbedingt lesen. Biblisch ist hammermäßig zum Lesen. Auf jeden Fall, die Mädels kommen daher und sie überlegen ja noch, wer macht uns die Grabkammer auf und so weiter. Und jetzt passiert das alles. Und jetzt liegen da die Soldaten, die liegen da einfach und die Mädels sind da und reden mit diesem Typ, der weißes Gewand anhat und einen Stein gerade weggeholt und sitzt da oben ganz gechillt. Und die reden. Und die kriegen ja alles mit. Die sind wie im Wachkoma. Die kriegen alles mit. So, jetzt gehen die ja weg, die Mädels. Und jetzt haben die Soldaten ein Problem. Die haben ein Problem. Die haben ein Todesurteil. Die haben ihren Auftrag nicht erfüllt. Und in meiner Heimatgemeinde habe ich das schon mal gemacht, habe ich gesagt, jetzt stellen wir uns das mal vor. 4 römische Jungs, okay, wir nehmen einfach mal ein paar coole Namen, okay? Der Gaius, der Silvanus, der Julius und der Pilatus. Okay, also die vier reden miteinander. Sagen, Mensch, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich meine, einer sagt dann, weißt du was, mit der Wahrheit fährt man am besten. Komm, wir gehen zum Pilatus und wir sagen einfach die Wahrheit. Sagt der Mensch, Julius, du bist so ein Halsköpfle. Dann üben wir das doch mal. Wie wird es denn funktionieren? Wir gehen jetzt zum Pilatus rein und Julius, du erzählst schon mal bitte, was passiert ist. Okay, also ich höre jetzt mal zu. Julius sagt, also weißt du, wir waren da in der Nachtwache, es war noch dunkel, so ein bisschen vielleicht schimmrig, und dann hören wir irgendwelche Mädels da im Hintergrund irgendwo reden und so weiter und plötzlich kam da so ein Erdbeben. Okay, Erdbeben. Mhm. Ja, und dann plötzlich kam da so ein Mann mit einem weißen Gewand. Aha. Und der hat, und da müsst ihr Johannes-Evangelium lesen, ist echt cool, der hat den Stein nicht weggerollt, der hat den Stein weggehoben. Okay, eine Tonne hebt er zur Seite. Und dann hat er den Stein weggehoben, also die Verankerung rausgerissen, den Siegel kaputt gemacht und dann setzt er sich dahin. Aha, erzähl mal weiter, Julius. Ja, und dann sind da die Frauen und die reden mit dem. Und wir hören, wie der sagt, hey, den ihr sucht, der ist nicht da, schaut selbst. Und dann sind die da rein und haben das angeschaut. Und dann hat er gesagt, geht zu den anderen und sagt ihnen, Jesus auferstanden. Aha, Julius, echt coole Geschichte. Also wenn wir mit der Geschichte zum Pilatus gehen, ist besser, wir erschießen uns gleich. Ja? Also, ist doch klar, oder? Das funktioniert nicht. Die haben doch mit der Geschichte, mit der Beweisführung, mit der Intention, dass diese Geschichte doch wahr ist, gar nichts zu tun. Und doch sprechen sie sehr, sehr laut. Warum? Sie überlegen ja, zu wem könnte man denn gehen, der uns glauben würde? Zu wem geht man denn, der uns glauben würde? Pilatus wird uns die Story nie abkaufen. Also, wo geht man hin? Man geht zu dem Auftraggeber. Sie gehen zu den Priestern, die sie beauftragt hatten. Und das ist für mich die dritte Gruppe. Die obersten Priester und Pharisäer, jetzt pass auf, sie sagten ja, dass sie eine Wache brauchen und dass sie so gut wie möglich, das habe ich euch schon erklärt, damit eben der Stein nicht weggeht und Jesus unbedingt da bleibt. Weil der Betrug der Auferstehung wäre schlimmer. Das würde ja alles beweisen. Und sie gehen jetzt, die Soldaten gehen jetzt zu diesen Jungs hier, die Angst hatten, dass Jesu Worte in Erfüllung gehen, die größten Kritiker waren und seine eigenen Leute haben die Hosen voll und sind eingesperrt in einem Raum und glauben null. Die Kritiker, die haben Angst und hier kommen jetzt die Soldaten, die völlig neutral sind, die nur ein Interesse haben, ihr Leben zu behalten, okay? Und die sagen jetzt zu denen allen, die sagen jetzt, was passiert ist. Die erzählen die Geschichte jetzt. Während sie, die Frauen, aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündigen den obersten Priestern alles. Die haben alles erzählt, von den Mädels, alles erzählt, was geschehen war. Und sie, die obersten Priester, versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie taten Buße, knieten nieder und lobten Gott, weil sie gewusst haben, es ist wahr. Amen. Es gibt doch ein paar Bibelleser unter euch. Ja? Aber merkt ihr, was hier passiert? Ist doch krass, oder? Ich meine, da stehen ja römische Soldaten vor dir. Die haben null Interesse an Jesus. Die haben null Interesse am jüdischen Volk. Null. Und sie geben Zeugnis von allem, was sie erlebt haben. Und die obersten Priester, wisst ihr, was die machen? Die machen Folgendes. Sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Also da kannst du nur beten, dass es nie ein Römer hört. Kannst du nur beten, dass Pilatus das auch nicht hört. Weil jeder in dem damaligen Kontext wüsste sofort, das gibt es nicht. Wenn ein römischer Soldat sagt, ich bin eingeschlafen, ist ein Todesurteil. Und dass die Jünger dann kommen und sie schlafen, also das muss ja ein Schlaf sein, brutal, okay? Den Siegel aufreißen, dann diesen tonnenschweren Stein zur Seite und alles so ganz heimlich, still und leise, während hier vier frische Soldaten pennen. Ne? Also das ist ja wirklich der Hammer. Wisst ihr, eine Bestechung ist eigentlich ein Beweis für die Wahrheit. Weil man will ja was vertuschen und man ist daran interessiert, dass das unterbleibt. Und dann zahlt man lieber Geld. Also die Beweisführung ist sehr, sehr, sehr stark. Sie haben, und das ist für mich das Krasse, sie haben alle Beweise auf der Hand. Und jetzt kommen wir zur Gretchenfrage. Warum zweifelst du? Warum zweifelt man dennoch an die Auferstehung Jesu? Ist es vielleicht im Kern dasselbe Problem, wie die Jungs hier haben? Die Fakten kennen, die Jesus sogar erlebt haben, die selber bezeugt haben, wie er Zeichen und Wunder tut, die jetzt Ausländer vor sich haben, römische Soldaten, die das bezeugen, was Jesus vorausgesagt hat, die alle Beweise, die sie brauchten, um den Messias zu legitimieren, alles wurde erfüllt, selbst die Auferstehung. Und dennoch haben sie kein Interesse, Ja zu diesem Gott zu sagen. Der Punkt bei ihnen war, und das berichtet uns Johannes, nachdem Lazarus auferweckt wurde aus dem Tod, sprechen die Pharisäer und Priester miteinander und sie sagen, jetzt läuft ihm die ganze Welt hinterher und die Römer werden kommen, und jetzt hört gut zu, und unsere Macht und unser Volk wegnehmen. Kann es sein, dass wir trotz den Daten, Fakten, der ganze Beweislast eins nicht tun wollen, uns diesem Herrn wirklich zu übergeben, uns ihm anzuvertrauen, zu sagen, jawohl, sei du mein Chef, sei du mein Herr. Sie wollten es nicht, obwohl sie es gesehen, obwohl sie es erlebt haben, obwohl sie genau wussten, das ist die Wahrheit. Die Frage ist in unserem Herzen, was führt zum Zweifel? Vielleicht das, dass wir sagen, ich will nicht aufgeben, mich selbst. Ich will der Machthaber bleiben. Ich will Chef in meinem Leben bleiben. Die Auferstehungsfrage ist die Grundfrage, die Grundlage des christlichen Glaubens, weil sie alles in Frage stellt oder alles unterstreicht, woran wir glauben. Und ich persönlich bin zur absoluten felsenfesten Überzeugung gekommen, es stimmt, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und alles, was er sagt, stimmt. Alles, was das Wort Gottes stimmt. Wenn Gott wirklich treu ist, dann aufgrund dessen, dass er zu seinem Wort steht. Wisst ihr, im Hebräischen wird Treue und Wahrheit ganz oft miteinander erwähnt, weil sie zusammenhängen, nicht das gleiche Wort. Treue und Wahrheit gehören zusammen, weil die Wahrheit ist das Fundament, worauf die Treue agiert. Wahrheit ist quasi das, worauf ich stehe, und die Treue ist die Regelmäßigkeit, die quasi darauf agiert, auf worauf ich stehe. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass wir auf einer Grundlage stehen, die wahrhaft ist, dann können wir uns auch darauf verlassen, dass der sagt, treu ist. Und er hat es bewiesen. Wie hat er es denn bewiesen? Er hat es bewiesen, indem er seinen Einzigartigen, es gibt nur einen Sohn, der so ist wie Jesus, in diese Welt gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und weil ich weiß, dass Jesus auferstanden ist, weiß ich auch, dass das stimmt, dass wenn ich ihm glaube, ich jetzt schon ewiges Leben habe. Wie sieht es bei dir aus? Worauf gründet sich dein Glaube? Hoffentlich nicht auf Mama und Papa oder Oma. Das sind gute Zeugen, aber wenn du selber nicht davon überzeugt bist, bringt es dir nicht viel. Sei überzeugt. Wir stehen auf einem Fundament, was so gut gebaut ist. Und ich möchte dich ermutigen, das zu glauben, weil alles andere stimmt dann. Und wir haben das Beste vor uns, das Allerbeste. Alle Worte, die Jesus gesprochen hat, sind wahr. Deine Sünden, wenn du an ihn kommst, wenn du zu ihm kommst, die sind vergeben. Du hast ewiges Leben schon in dir, wenn du Jesus hast. Es gibt kein Gerichtsurteil mehr für dich. Römer 8,1. Du wirst nie vom Tod abgeholt werden, wenn du stirbst. Du gehst direkt in Jesu Arme. Ist dir das bewusst? Als Nachfolger Jesu. Die Worte, die Jesus gesprochen hat, stimmen, weil er auferstanden ist. Lass uns aufstehen, ich möchte mit uns beten. Jesus, ich möchte Danke sagen, dass wir im Zweifel dich finden dürfen. Dass du kein Gott bist, der sich zurückzieht, nur weil wir Fragen haben oder weil wir manchmal ins Zweifeln kommen. Sondern dass genau da du der Gott bist, der uns oft hineinführen möchte. Wo du sagst, wer sucht, der wird finden. Und Jesus, ich bitte dich darum, Herr, dass wenn heute Morgen Menschen da sind, die bei dieser Frage, diese grundlegende Frage, die alles wirklich zusammenhält, worauf alles gebaut ist, worauf alles gemündet war, auch im Alten Testament. Herr, wenn da Leute sind, die da noch dran wackeln oder immer noch nicht überzeugt sind, dann hilf ihnen darin, Jesus. Herr, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir stehen auf keinem wackeligen Grund, sondern wir stehen auf einem Felsen, der so gut gebaut ist, dass wir 100% uns verlassen dürfen. Und ich bitte dich, Jesus, Herr, dass du deine liebende Gnade und Güte, Herr, wirklich jedem hier neu zu erkennen gibst, Herr. Dass du der Gott bist, der sich offenbaren möchte, weil du uns liebst und weil du mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Und ich danke dir so sehr, dass ich wissen darf, deine Worte stimmen, dass meine Sünden vergeben sind, dass ich ewiges Leben habe, dass du, der Sinn des Lebens, sich mir offenbart hat und dass ich nicht sinnlos durchs Leben laufen muss, sondern Herr, dass ich wissen darf, dass die Wege geebnet werden durch dich und du führst uns letztendlich zu dir ins Ziel. Vielen Dank für diese Zusagen. Und Herr, lass das hier Menschen, die vielleicht noch gar nichts von dir wissen oder dich gar nicht kennen, dass sie wirklich ihr Herz aufmachen und sagen, diesem Gott möchte ich nachfolgen. Diesem Gott möchte ich vertrauen. Der Gott, der sich so bewiesen hat. Der Gott, der so eine Leidenschaft für diese Welt hat. Der so eine Leidenschaft für uns Menschen hat. Diesem Gott möchte ich vertrauen. Begegne du hier jeden Einzelnen. Und stärke auch diejenigen, die mit dir unterwegs sind. Lass es, wenn wir mit Menschen reden, wirklich in Liebe, aber mit einer felsenfesten Überzeugung reden. Weil wir auf felsenfestem Boden stehen. Schenk uns da Weisheit, Gnade und Gunst. In deinem wunderbaren Namen Jesu bete ich. Amen. Amen. Gott segne euch.